Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, wenn wir von Herz Jesu Verehrern hören, dann fällt uns wahrscheinlich vor allem ein Name ein. Margareta Maria Alacoque, auf deren Schauungen ja die neuere Herz-Jesu-Verehrung vor allem zurückgeht. Dabei gerät es dann leider oft in Vergessenheit, wie viele andere Herz-Jesu-Verehrer es unter den Heiligen zuvor schon gegeben hat und wie viele ihr auch nachher folgten. Deren Betrachtungsweise, insbesondere bei denen früherer Zeiten, war oft von etwas anderer Art, als wir sie bei der heiligen Margareta Maria Alacoque kennen. Aber sie stellt eine großartige Ergänzung und Erweiterung unseres Blickens auf den dar, den wir durch unsere Sünden durchbohrt haben. Und deshalb, liebe Herz-Jesu-Verehrer, wollen wir heute und in Zukunft uns an den Herz-Jesu-Freitagen Heiligen zuwenden, bei denen eine besonders starke Verehrung des heiligsten Herzens Jesu festzustellen ist. Und wir beginnen heute, gar nicht um chronologische Genauigkeit bemüht, bei einer Heiligen, die wahrscheinlich den meisten von uns weniger bekannt sein dürfte. Eine Heiligen, die zum sogenannten mystischen Dreigestirn des hohen Mittelalters gehört und mit Namen heißt Mechthild von Hackeborn. Sie wurde im Jahre 1241 auf der Burg Helfta, also in der ehemaligen DDR, geboren und trat dann sehr bald in das Zisterzienserinnenkloster von Helfta ein, wo sie im Jahre 1299, also mit 58 Jahren, verstarb. Ihre leibliche Schwester ist übrigens eine andere und etwas berühmtere Heilige. Sie war zugleich die Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters von Helfta, nämlich die heilige Gertrud, genannt die Große. Auch sie übrigens eine große Vertreterin der mittelalterlichen Herz-Jesu-Mystik. Wir werden uns mit ihr gewiss noch eines Tages beschäftigen. Das äußere Leben der heiligen Mechthild von Hackeborn verlief so ruhig, so gleichförmig und vielleicht unter dem Gesichtspunkt eines Romanschriftstellers betrachtet, so langweilig wie das Leben der meisten Ordensfrauen. Ausnahmen wie die heilige Hildegard von Bingen oder auch die heilige Theresia von Avila bestätigen hier die Regel. Das innere Leben dieser Ordensschwester aber, lieber Gläubige, war gesegnet und reich an Zeichen der Gnade Gottes, an Aufschwüngen ihrer Seele und mehr noch an wunderbaren Schauungen, die der Herr sie betrachten ließ. Diese Schauungen, vor allem der mittelalterlichen Heiligen, sind nicht in der Art des Katechismus oder der Theologie. Sie sind nicht begrifflich, sondern vielmehr bildhaft. Ja, manchmal sogar so sehr an Bildhaftigkeit, an Farben, an Symbolen übersättigt, dass der heutige Leser, wenn er sie zur Kenntnis nimmt, sie nur gewissermaßen in kleinen Dosen überhaupt verkraften kann, sonst überfordern sie seine Vorstellungskraft. Aber nimmt man solches im Geist des Gebetes in sein Inneres auf, dann merkt man, wie die Seele davon erfüllt und auch geradezu beflügelt wird in ihrer Liebe zu Gott und in der Sehnsucht, ihn zu schauen, ihn zu lieben. Ja, es ist doch zum Beispiel, liebe Gläubige, ein Unterschied, ob man über die heiligste Dreifaltigkeit nur im Stil der Katechismen und der theologischen Bücher liest, ein Gott in drei Personen, die gleich wesentlich, gleich göttlich, gleich ewig, gleich allmächtig sind, dabei aber weder voneinander getrennt noch miteinander vermischt und von denen die eine göttliche Gnade ausgeht, oder ob man die Dreifaltigkeit auf die Art und Weise gezeigt bekommt, wie sie die heilige Mechthild von Hackeborn schaute. Ich zitiere: Sie erblickte einen lebendigen Brunnen, glänzender als die Sonne, der in sich selbst und aus sich selber strömend einen wundersamen Wohlgeruch von sich ausgehen ließ. Das Brunnenhaus war aufs Gediegenste und Kostbarste gearbeitet, und der Brunnen hatte sein Schöpfgefäß in sich selber. Ja, er trank sich selber, ohne Vermittlung eines menschlichen Werkes, und er teilte sich allen Wesen verschwenderisch mit. Im festgefügten Brunnenhaus sah sie, also die heilige Mystikerin, einen Hinweis auf die Allmacht des Vaters. Im Schöpfgefäß einen Hinweis auf die ungeschaffene Weisheit des Sohnes Gottes, der sich seinem Wohlgefallen gemäß allen freiwillig hinverströmt und sich jedem nach seinem Willen ausschenkt und mitteilt. Die Süße des Wassers aber stellte dar die unsagbare Lieblichkeit und Güte des Heiligen Geistes. Die herrliche Luft besagte, dass Gott das Leben aller Dinge ist. Denn wie der Mensch nicht leben kann ohne Luft, so lebt keine Kreatur ohne Gott. So hat also diese große Mystikerin des hohen Mittelalters die göttliche Dreifaltigkeit in einem wunderbaren, unsere Seele geradezu bezaubernden Bild gezeigt bekommen. Und das sind nicht nur schöne, ja malerische Darstellungen, sondern es ist auch ein Hinweis auf das Geheimnis Gottes, das viel größer als all unsere Vorstellungen ist. Und in dieser Weise, liebe Gläubige, spricht eben die heilige Mechthild von Hackeborn auch vom Herzen unseres Erlösers. Ja, sie betrachtet es bereits, wie die heilige Margareta Alacoque, gesondert, also sozusagen aus dem Leib des Herrn, aus seinem Organismus herausgenommen, aber doch nur, um es dann wieder in den großen und weiten Zusammenhang der Heilswerke Gottes zu stellen. Und so, wie sie die Dreifaltigkeit als einen Schöpfbrunnen betrachtete, der sich ohne Maß an alle mitteilt, so ist auch das heiligste Herz für sie ein Brunnen aller Gnade, der sich uns verströmt und uns dadurch allen Heils, allen Segens, allen Lichtes und aller Kraft teilhaft werden lässt. In der Schau dieser großen Mystikerin richtet sich der Blick aber auch immer auf das Gegenstück zum Herzen Jesu, nämlich auf unser Herz, das dazu hin geschaffen ist, aus diesem Herzen Jesu wie ein Gefäß zu empfangen und sich dann einerseits durch die Gnade diesem Ursprung Gott zurückzuschenken und sich gleichzeitig auch den anderen Menschen zu verschenken, ja für sie selbst eine Quelle der Gnade und des Segens zu werden. Ein bewegendes Wort, das der Herr einmal in einer Schauung an sie richtete, lautet: Kein Ding freut mich so sehr wie des Menschen Herz, das ich doch selten zu Dienst gewinne. An allen Gütern bin ich überreich, ausgenommen am Herz des Menschen, das mir so oft entgleitet. An allen Gütern bin ich überreich, außer am Herz des Menschen, das mir so oft entgleitet. Ja, Gott, liebe Gläubige, will nicht etwas von uns, er will uns. Kindlein, schenke mir dein Herz, so spricht er. Viele aber wollen ihm mit diesem und jenem dienen, ohne ihm das Herz zu übergeben, ja ohne ihr Herz überhaupt für seine Liebe und seine Gnade zu öffnen. Dafür also erfüllt der Herr unser Herz mit seiner Gnade, damit wir es ihm zurückschenken. Und wo und wie, liebe Gläubige, geschieht dieses Überströmen der Liebe Gottes in unser Herz? Hier sei eine wunderbare Schau der heiligen Mechthild von Hackeborn angeführt, die uns das großartig illustriert. Diese Vision spielt sich, wie so viele Visionen übrigens der mittelalterlichen Mystiker, in der Liturgie, genauer in der heiligen Messe ab. Denn die heilige Messe war für die wahren Christen aller Zeiten ja der Kern, also das Herz des ganzen gottesdienstlichen Lebens und damit auch des christlichen Lebens überhaupt. Es ist also kein Zufall, dass der Herr auch gerade hier sein Herz und seine Reichtümer offenbart. In dieser Schauung lesen wir, dass die heilige Mechthild von Hackeborn einmal während der heiligen Messe sehr zerstreut war. Und das ist vielleicht für uns alle ein großer Trost. Selbst solche Mystiker, die bis in die tiefsten Tiefen der göttlichen Geheimnisse eingeführt wurden, die sich oft über lange Zeit in Ekstasen befanden, kannten die Zerstreuung, kannten die große Not, die Gedanken, die oft wie Flöhe in alle Richtungen davon springen wollen, zusammenzuhalten. Und weil sie so zerstreut war, schreibt sie, bat sie die Gottesmutter doch, ihr die Gegenwart Gottes, die sie so oft mit ihrem wunderbaren Licht beseligte, wiederzuschenken. Und dann geschieht es. Sie erblickt den König der Glorie, Jesus Christus, den Herrn, und schreibt, ich sah ihn auf hohem, kristallenem, rein durchsichtigem Thron, von dessen Vorderseite zwei herrlich anzuschauende Ströme ausgingen. Ich begriff, dass diese die Gnaden der Sündenvergebung und der geistlichen Tröstung und Stärkung seien, die beide in der heiligen Messe verliehen werden. Also auch die heilige Messe ist ein Vorgang des Hinüberströmens der Gnade Gottes zu uns. Und etwas später darf sie dann in der gleichen Vision schauen, woher diese Ströme stammen. Es heißt, während der Opferung stand der Herr vom Thron auf und man konnte sehen, wie er sein heiligstes Herz gleich einer hell leuchtenden, bis oben gefüllten und überströmenden Lampe emporhob. Wir dürfen hier nicht an unsere heutigen elektrischen Lampen denken, sondern müssen uns die mit Öl gefüllten früherer Zeiten vorstellen. Die Lampe floss nach allen Seiten und mit solcher Kraft über, dass vom Überfluss viele Tropfen aufspritzten. Aber dennoch wurde die Fülle der Lampe dadurch in keiner Weise gemindert. So wie die Sonne strahlt, ohne wenigstens in der für uns berechenbaren Zeit zu erlöschen, so wie eine Quelle sprudelt, ohne dabei ärmer zu werden, so ist eben auch das Herz Jesu eine Lampe gefüllt mit dem kostbaren Öl der Heiligung, die überfließt, ohne dadurch weniger zu werden. Und die Heilige schreibt, daraus erkannte ich, dass das Herz Jesu ganz überreich für alle ist und sich ohne Maß mitteilt, ohne dabei aber selbst Mangel zu haben oder in seiner Fülle auch nur abzunehmen. Das ist die gleiche Einsicht, die der so liebenswürdigen Mystikerin hier am Bodensee bei der Insel Reichenau geschenkt wurde, Ulrika Nisch, die immer wiederholte, ohne Maß ist die Liebe. Und dann noch ein weiteres Bild, das der heiligen Mechthild von Hackeborn in Zusammenhang damit gezeigt wird. Die Herzen aller Anwesenden während der heiligen Messe, also in diesem Augenblick ihre, liebe Gläubige, schaut sie ebenfalls als Lampen, die durch Schnüre mit der Lampe des Herzens Jesu verbunden sind. Und sie schreibt, manche von ihnen standen aufrecht und brannten voll Öl. Andere waren leer und hingen umgestürzt nach unten, sodass der ganze kostbare Inhalt, der Brennstoff, ja vergeblich mitgeteilt wurde. Sie verstand, dass die brennenden und aufgerichteten Lampen die Herzen derer bezeichneten, die mit Andacht und Sehnsucht der Messe beiwohnten, die umgestürzten aber die Herzen derjenigen, die es versäumten, sich durch Andacht zu erheben. Also, liebe Gläubige, die Heilige, die am Anfang dieser heiligen Messe selbst noch mit der Andacht gekämpft hatte, bekommt in diesem Augenblick gezeigt, was für ein Schaden es bedeutet, während der heiligen Messe nur vor sich hin zu dösen. Denn dann empfängt man nicht und verliert möglicherweise sogar das, was man empfangen hat. Versuchungen gegen die Sammlung, gegen die Aufmerksamkeit sind keine Sünde. Wer es aber einfach so leichthin geschehen lässt, ja, der beleidigt eigentlich diesen Quell der Güte, der sich ihm doch in diesem Augenblick mitteilen will. Ja, Ja, ist das nicht eine großartige Offenbarung des heiligsten Herzens Jesu, eine unter vielen, die der heiligen Mechthild von Hackeborn mitgeteilt wurden? Die Lampe, von der sowohl das Öl als auch das brennende Licht auf unsere kleinen Lämplein übergeht. Ja, liebe Gläubige, während der heiligen Messe sind wir den 10 Jungfrauen gleich, von denen der Herr erzählt, dass sie auf Braut und Bräutigam warten, um ihnen dann in entscheidendem festlichen Augenblick zu leuchten. Wie als eine Erklärung zu dem berühmten und in der Messe so oft verlesenen Gleichnis: Aber schaut die heilige Mechthild hier, dass das Öl und das Feuer eben gar nicht irgendwo anders gekauft werden können. Wir können nicht wie die törichten Jungfrauen irgendwo anders hinlaufen, um da das Öl zu erhalten. Wir bekommen es nur hier, weil der ganze Brennstoff und auch das Feuer vom heiligsten Herzen Jesu, diesem Urlicht, seinen Ausgang nimmt. Wer also keines hat, der laufe eilends hin. Und wer welches hat, der soll wissen, dass er dieses Öl nicht aus sich selbst besitzt, sondern aus der Lampe des heiligsten Herzens, und der empfange immer mehr und mehr. Das allein bewahrt uns davor, törichte Jungfrauen zu werden. Lassen wir also heute in dieser heiligen Messe zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu uns von der heiligen Mechthild von Hackeborn, dieser klugen Jungfrau, führen, damit wir das strahlende Licht des Herzens Jesu erkennen und aus seiner Lampe den Brennstoff empfangen, der zum ewigen Leben, zum ewigen Hochzeitsmahl hinüberstrahlt. Ja, treten wir ein in die Schar der klugen Jungfrauen, angeführt von der, die wir in der lauretanischen Litanei die Virgo Prudens, die kluge Jungfrau schlechthin nennen, die allerseligste Jungfrau Maria. Sie war es, auf deren Fürbitte hin der heiligen Mechthild diese Einsicht geschenkt würde. Und sie ist es auch, die uns die Gnade erbittet, dass wir bei diesem heiligsten Geschehen auf Erden mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit dem wachen Blick des Glaubens und mit dem Feuerbrand der Liebe dabei sein können. Amen.